Gott, danke für dein Wort, danke für dafür, dass du ein Werkzeug zur Errettung der Seelen uns geschenkt hast, Herr. Danke, dass Predigt, dass das Verkünden der Wahrheit, die du uns offenbart hast, dass das der, das Mittel und der Zweck ist, um Errettung zu empfangen. Wir bitten dich heute, dass du dein Wort sprichst zu uns und dass du Herzen veränderst, Herr, dass du Leben veränderst. Wir bitten dich, dass du Neuanfang schenkst und dass du neue Hoffnung schenkst, Heilung und Befreiung schenkst. Amen. Ich möchte noch kurz bestätigen, was der Sepp vorhin schon gesagt hat, was auch der Vincent gesagt hat, vorhin im Gebet vor dem Gottesdienst um 9.30 Uhr ist mir diese Bibelstelle gekommen, wo Johannes, glaube ich, und Petrus aus der Gefangenschaft befreit werden und sie kommen dann zurück zu den Jüngern und zu der Gemeinde, die für sie gebetet haben. Und dann beten sie Gott an und der letzte Vers dieses Gebets, beziehungsweise nach dem Gebet passiert Folgendes, Apostelgeschichte 4, 31. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Und ich möchte euch ermutigen, euch danach auszustrecken, immer wieder neu euch erfüllen zu lassen vom Heiligen Geist. Lasst uns eine Gemeinde sein, die genau diesen Vers umsetzt. Gebet, Erfüllung mit dem Geist und mit Freimut das Evangelium zu verkünden. Mir geht es oft so, dass ich vergesse, mich danach auszustrecken, mich vom Heiligen Geist täglich füllen zu lassen. Vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch auch so. Lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist und befähigen für das, was er vorhat mit euch und durch euch. Bin ich sehr laut? Ihr könnt mich ein bisschen runterdrehen, wenn ihr wollt. Weil ich werde zwischendurch noch ins Mikro schreien. Okay, ich verspreche es euch. Wir haben letzte Woche den ersten Teil der Predigt gehört und heute hören wir den zweiten Teil der Predigt. Es ging um die Bibelstelle im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Verse 13 bis 15. Ich möchte euch erstmal die Bibelstelle vorlesen, ihr könnt sie hier mitlesen. Für euch hingegen, also für euch Christen in Thessalonich, vom Herrn geliebte Geschwister, können wir Gott immer nur danken, dass Gott euch von Anfang an dazu erwählt hat, durch das heiligende Wirken seines Geistes und durch den Glauben an die Wahrheit gerettet zu werden. Das ist es, wozu er euch durch das Evangelium berufen hat, das wir verkünden. Er hat euch dazu berufen, an der Herrlichkeit von Jesus Christus, unserem Herrn, teilzuhaben. Und dann Vers 15. Daher, liebe Geschwister, bleibt standhaft und haltet an den Lehren fest, die wir an euch weitergegeben und in denen wir euch unterrichtet haben, sei es mündlich oder brieflich. Also letzte Woche haben wir den ersten Abschnitt des Textes uns angeguckt, die Verse vor allem 13 und dann auch noch 14, wo Paulus sagt, hey, denkt an eure Identität. Es ist wichtig zu wissen, was eure Identität ist, wer ihr seid. Ihr wurdet gerettet und adoptiert vom dreieinigen Gott. Das war der Inhalt der letzten Woche. Der dreieinige Gott liebt dich. Okay, das war schon fast ins Mikro geschrien. Der dreieinige Gott liebt dich. Er liebt dich so sehr, dass er dich mit dreieinigem Teamwork errettet. Das ist, was wir letzte Woche gehört haben. Der Vater hat dich erwählt, der Sohn hat dich am Kreuz erlöst und der Heilige Geist hat, indem er in dein Herz und in deinen Geist eingezogen ist, dir ewiges Leben geschenkt. Und wir haben gehört, Gott ist uneingeschränkt, er ist souverän, er ist allmächtig. Das ist die Grundlage für das, was Paulus im Vers 15 dann sagt. Es ist wichtig, dass wir uns erinnern. Es gibt Hoffnung für die stursten, für die schlimmsten, für die verbohrtesten, für die am weitesten von Gott entfernten Sünder. Es gibt Hoffnung, weil Gott in seinem dreieinigen Teamwork Sünder rettet. Wir haben gehört, ohne Gott ist keine Bekehrung möglich, mit ihm ist jede Bekehrung möglich. Es gibt Hoffnung. Das war die Botschaft letzte Woche. Gott ist uneingeschränkt, souverän. Er ist derjenige, der Sünder rettet. Und vielleicht hat sich der ein oder andere gedacht, naja, wenn Gott wirklich so souverän ist, wenn er wirklich so uneingeschränkt ist, dass ich mich gar nicht gegen seine Gnade wehren kann, dass ich mich gar nicht gegen seine Allmacht wehren kann, dann kann ich mich ja auch einfach zurücklehnen. Er kriegt ja eh, was er will. Ja, wenn sein Wille Gesetz ist, ja, dann kriegt er eh, was er will. Ich kann aufhören zu beten, ich kann aufhören, mich zu bemühen, ich kann aufhören zu versuchen, motiviert ein heiliges Leben zu führen. Und das ist ein ganz naheliegender Gedanke, vor allem für Menschen, die immer noch mit Sünde kämpfen. Und Ich möchte mit euch heute angucken, was Paulus für eine Reaktion auf die souveräne Gnade Gottes in Vers 15 hat. Kannst klicken. Er sagt Folgendes: Daher oder deshalb oder also, weil Gott so souverän ist und weil Gott euch so genial gerettet hat, liebe Geschwister, bleibt standhaft und haltet an der Lehre fest oder an den Lehren fest, die wir an euch weitergegeben und in denen wir euch unterrichtet haben, sei es mündlich oder brieflich. Also Paulus sagt, weil Gott souverän ist, weil Gottes Gnade uneingeschränkt ist, deshalb müssen wir dranbleiben. Weil er in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in unserer Zukunft unser Seelenheil wirkt, deshalb sollen wir dranbleiben. Und das ist vielleicht ein eigenartiger Gedanke, den Paulus hier hat, aber das ist ein Gedanke, den wir echt verstehen müssen. Die souveräne, allmächtige Gnade Gottes ist für uns kein Anlass und darf für uns kein Anlass sein, uns zurückzulehnen und einfach ein lasches Leben zu führen. Die souveräne Gnade, die Allmacht Gottes, die Herrlichkeit Gottes muss ein Anlass für uns sein, mit voller Leidenschaft dran zu bleiben, uns an ihm festzuhalten, uns ganz an ihn festzuklammern und unsere eigene einzige Hoffnung, die wir haben, an ihm dran zu bleiben. Also Glaube an die souveräne Gnade Gottes löst keine Laschheit aus, sondern Ehrfurcht vor Gott. Also vielleicht erinnert ihr euch, letzte Woche habe ich erwähnt, Paulus hat an die Christen in Thessalonich geschrieben, weil es ein paar Leute gab, die haben eine Irrlehre verbreitet und die Thessalonicher, die waren verunsichert, die waren erschüttert, die hatten Angst, die wussten nicht genau, wie sie mit dieser Irrlehre umgehen sollen. Und Paulus' Reaktion war, was wir letzte Woche gehört haben, denkt an eure Identität, lasst euch nicht erschüttern und zweitens, denkt an euer Fundament, haltet fest an der Lehre. Denkt an euer Fundament, haltet fest an der Lehre. Lass uns noch mal kurz das Problem in der Gemeinde in Thessalonich ansehen. Wir lesen das in 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 2. Kann man sich gut merken, lauter Zweier. Was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch in eurem Sinn nicht so schnell wankend machen, noch erschrecken lasst. Weder durch eine Weissagung, noch durch ein Wort oder einen Brief, die von uns sein soll. Als sei der Tag des Herrn schon da. Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise. Also die haben irgendwie ein Problem mit der Lehre über die Wiederkunft Jesu. Als Christen glauben wir, dass Jesus Christus nicht bloß einmal kommt, als kleines Kind in eine Krippe geboren, um die Sünden der Welt zu tragen. Wir glauben, das, was die Bibel lehrt, dass Jesus Christus ein zweites Mal kommen wird, aber nicht geboren in eine Krippe, sondern dass er wiederkommen wird als siegreicher König und dass er nicht zur Vergebung der Sünden, sondern zum Gericht wiederkommen wird und zur Erneuerung aller Dinge. Okay? Das ist, was wir glauben. Also das war nicht das Problem der Thessalonicher. Also Paulus bittet die Christen dort, sich nicht von falschen Weissagungen und von Briefen oder von Predigten, von falschen apostolischen Autoritäten verführen zu lassen. Also offensichtlich gab es in Thessalonich Menschen, die aufgetreten sind wie Apostel, also wie Paulus und seine Mitapostel und die aufgetreten sind wie Propheten. Im Alten Testament waren die Propheten diejenigen, die Gottes Wort gesprochen haben. Im Neuen Testament auch, aber auf eine andere Art und Weise. Wir werden uns das nachher noch genauer angucken. Da gab es Menschen, die haben in der Autorität, in der Pseudo-Autorität eines Apostels gesprochen und gesagt, hey, Jesus Christus ist schon wiedergekehrt. Oder vielleicht haben sie gelehrt, hey, Jesus Christus wird in den nächsten Tagen wiederkehren. Und die Christen in Thessalonich waren verwirrt und waren erschreckt über diese Lehre. Klingt ganz schön abgefahren, ne? Stellt euch vor, heute kommt einer hier rein und sagt, Jesus Christus ist schon wiedergekehrt. Dann klingt es irgendwie doch ein bisschen abgefahren. Sowas könnte uns nicht passieren. Ja, die Christen in Thessalonich waren die ein bisschen doof, keine Ahnung, was haben die für ein Problem? Ja, wie kann das zu uns heute sprechen? Was ist das Problem, was uns heute berührt? Könnte uns das heutzutage passieren, ist die große Frage. Und ich möchte einfach nur so suggestiv Fragen stellen und ihr könnt selbst beurteilen, ob das auf uns heute, auf unsere Zeit heute zuspricht oder zutrifft. Wäre es möglich, dass selbsternannte Apostel und Propheten ein Evangelium predigen, was nicht das Evangelium von Jesus Christus ist? Ein Leben wie im Himmel, als sei Jesus Christus jetzt schon da. Ein paar Beispiele. Für Christen, die wirklich glauben, gibt es keine Tränen und kein Leid mehr. Schon mal gehört? Für Christen, die einen wirklich guten Draht zu Gott haben, gibt es keine Krankheit mehr. Gott will immer uns sofort heilen. Echte Christen haben kein Problem mehr mit ihrer innewohnenden Sünde. Bist eine neue Kreatur, kein Problem mehr mit der Sünde. Schon mal gehört? Christen, die wirklich den Heiligen Geist haben, regieren und herrschen jetzt schon über die Schöpfung und über die Völker. Ich lehre das hier gerade nicht. Ich sage, das ist, was durchaus gelehrt wird. Das sind alles Dinge, die einmal kommen werden, wenn Jesus Christus wiederkehrt. Das sind alles Dinge, die die Bibel lehrt, dass sie eintreffen werden nach der Wiederkunft Jesu. Kennst du diese Botschaft, gesprochen von Aposteln und Propheten? Dann ist es eine Botschaft heute Mittag oder heute Vormittag, die auch für dich ist. YouTube, Facebook, Twitter sind voll mit diesen Lehren. Und ich möchte unterstreichen, wichtig, ich sage nicht, es gibt keine Heilung. Gott heilt heute. Ich sage nicht, dass wir nicht jetzt schon das Erbe empfangen haben, was wir in der Zukunft ganz erben werden. Wir haben es bloß noch nicht in der Gänze empfangen. Gott tut jetzt schon Wunder. Aber Gottes Reich ist schon, aber auch noch nicht. Ja, das ist, was Jesus sagt. Gottes Reich ist schon mitten unter euch. Gottes Reich ist nahe. Also beides. Es ist schon da, aber es ist noch nicht ganz da. Gott heilt heute schon, aber nicht immer und nicht sofort. Nicht immer sofort. Gott vergibt jetzt schon unsere Sünden und trotzdem werden wir unser Leben lang gegen Sünde kämpfen müssen, bis wir einmal diese Welt verlassen. Gott tut heute schon Wunder, aber erst nach Jesu Wiederkehr werden sie natürlich sein. Lasst euch in eurem Sinn nicht so schnell wankend machen, noch erschrecken. Weder durch eine Weissagung, noch durch ein Wort oder einen Brief, sprich durch apostolische Autorität, die von uns sein sollen, als sei der Tag des Herrn schon da. Ich möchte dich ermutigen, wenn du heute Morgen hier bist und wie ein Thessalonicher sagst, ich wank in meinem Sinn, ich weiß nicht genau, was ich glauben soll. Paulus benutzt hier das Wort wanken, was so viel heißt wie ein Boot, das von Wellen hin und her geworfen wird. Wenn du heute Morgen dich fühlst wie jemand, der in seinem Leben wie ein Boot von Wellen hin und her geworfen wird, vielleicht hast du gerade eine Situation in deinem Leben, wo du wankst, dann möchte ich dir Epheser 4, Vers 14 vorlesen. Epheser 4, Vers 14. Epheser 4, Vers 14, da steht Folgendes. Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umtreiben lassen, durch trügerische Spiele der Menschen, mit denen sie uns arglistig verführen. Wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir sollen uns nicht hin und her werfen lassen durch eine Lehre und eine andere und ich tendiere dahin, ich bin unsicher, ich weiß nicht genau, was ich glauben soll, sondern wir sollen mündig sein in Jesus Christus. Ich möchte dich ermutigen, heute Morgen auf Paulus' Worte ganz genau zu hören, auf Gottes Wort ganz genau zu hören, wenn du dich fühlst wie jemand, der wie ein Schiff hin und her geworfen wird. Lass dir von Paulus sagen, denke an deine Identität und denke an dein Fundament. Halte fest an der Lehre. Daher, liebe Geschwister, bleibt standhaft und haltet an den Lehren fest, die wir an euch weitergegeben haben und in denen wir euch unterrichtet haben, sei es mündlich oder brieflich. Okay, ich möchte mit euch gemeinsam drei W-Fragen angucken, die der Text beantwortet. Einmal was, einmal woran und einmal wie. Lass uns anfangen mit was. Was sollen wir tun? Was sagt Paulus, was wir tun sollen? Die Antwort ist, haltet fest. Okay, Jesse, hier irgendwo müsste mein Ball sein. Weißt du, wo der Ball ist? Hey, dankeschön. Okay, schlecht gefangen. Ich habe ihn heute Morgen an der Ampel im Auto noch aufgepumpt, was die Person, die neben mir, also im nächsten Auto saß, irgendwie irritiert hat. Das sah eigenartig aus. Also Paulus sagt, bleib standhaft und halte fest. Julian, kannst du gerade mal kurz auf die Bühne kommen? Komm, du magst doch das Rampenlicht, komm mal her. Bleib mal da stehen. Okay, Julian, bleib stehen und halte den Ball fest. Bleib bitte stehen und halte den Ball fest. Nee, stehen bleiben. Und halt bitte den Ball fest. Okay, bist du taub? Nee, bist nicht taub, ne? So, jetzt bleib jetzt mal stehen und halt mal den Ball richtig fest. Okay, darf ich mal zu den Leuten drehen? Okay, hast du ihn richtig fest? Hast du ihn fest? Okay, so, guckt euch mal an, wie der Julian den Ball richtig festhält. Ja, komme ich ein bisschen dran, ja, aber ist wie Stahl, schwitziger Stahl. Okay, danke Julian. Paulus sagt, wir sollen feststehen und etwas festhalten. Ja? Dieses Wort, was er benutzt, das bedeutet so viel wie etwas sehr festhalten. Ja? Einen meisterlichen Griff auf etwas ausüben. Ja? Also das kennt ihr auch vom Fußball, wenn ein Torwart den Ball fängt, dann macht er ganz oft das hier. Es sieht so aus, als hätte der Ball ihn umgenockt, aber es ist einfach das Bedürfnis, das Ding so fest wie möglich zu halten. Ja? Er schmeißt sich drauf und egal wer kommt, dieser Ball ist sicher. Und das ist, was Paulus sagt, was wir machen sollen. Wir sollen den Ball festhalten. Krateo ist das Wort. Klingt fast wie Karate. Ich muss einen kurzen ablenkenden Witz machen. Wisst ihr, was die Definition von Karate ist? Hat mir der Gideon erzählt. Papa, ich kann Karate. Und ich so, oh, ist ja interessant. Ja, wie geht denn Karate? Karate, man rennt einmal außen rum und dann tritt man. Ja? Hat überhaupt nichts mit der Predigt zu tun, sorry. Wir sollen festhalten. Was sollen wir tun? Wir sollen festhalten, einen meisterlichen Griff ausüben auf etwas. Was wichtig ist, wir werden gleich zur nächsten Frage kommen. Um etwas festhalten zu können, müssen wir es haben. Ihr habt gesehen, als ich zum Julian gesagt habe, steh fest und halte fest, und ich stand da drüben mit dem Ball, konnte er das nicht tun. Er brauchte den Ball, um überhaupt die Aufforderung des Paulus durchführen zu können. Okay? Lasst uns das im Hinterkopf behalten. Zweite W-Frage, woran sollen wir festhalten? Haltet fest an der Lehre, sagt Paulus. In anderen Übersetzungen steht, haltet an den Überlieferungen oder an den Unterweisungen fest. Oder einfach, haltet fest an den Traditionen. Wow. Wusstest du, dass Traditionen nichts Schlimmes sind? Ist dir bewusst, dass Traditionen etwas Gutes sind? Ich löse das nicht auf, ich meine das so. Wegen 2000 Jahren Tradition sitzt du heute Morgen hier mit anderen Christen und feierst Gott zusammen. Das ist eine Tradition, die über 2000 Jahre alt ist. Die Tradition, dass jemand vorne steht, etwas vorliest und auslegt, ist älter als das Christentum selbst. Es hat schon angefangen im Judentum. Es ist eine Tradition, die wir heute segensreich nutzen. Die Tatsache, dass wir gemeinsam Lieder singen. Wisst ihr was? Das Liedersingen zusammen im Gottesdienst haben wir nicht erfunden. Das ist die Folge einer guten Tradition. Wir als Gemeindehaus des Herrn, Achtung, wir lieben Tradition. Halleluja, Amen. Tradition ist wichtig. Ich möchte euch einen Unterschied erklären zwischen Tradition und Traditionalismus. Okay, was wir wollen ist Tradition, was wir nicht wollen ist Traditionalismus. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht. Tradition ist der lebendige Glaube der Toten, Traditionalismus ist der tote Glaube der Lebendigen. Okay, das ist ein guter Satz. Was heißt das? Tradition ist der lebendige Glaube der Toten. Also die Generationen vor uns hatten einen lebendigen, geisterfüllten Glauben und das ist, was wir empfangen als die Traditionen von den Generationen vor uns. Und das ist nicht schlecht, das ist gut. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden, das ist genial. Ja? Was wir aber nicht haben wollen, ist Traditionalismus. Denn Traditionalismus ist der tote Glaube der Lebendigen. Das ist, was wir ätzend finden, wenn wir uns in den Gottesdienst reinsetzen und wir fühlen uns, als wären wir in der Gruft. Der tote Glaube der Lebendigen. Lauter lebendige Menschen, alle atmen, alle haben Lungenfunktionen, alle Herzen schlagen irgendwie, aber irgendwie ist es auch ein toter Glaube. Da ist kein Leben drin. Was wir wollen, ist Tradition plus Heiliger Geist und es gibt bibeltreue Innovation. Klingt das nicht schön? Tradition plus Heiliger Geist ergibt bibeltreue Innovation. Das wollen wir. Wir wollen die Traditionen, die uns überliefert wurden, wollen wir nehmen, wollen es von dem Heiligen Geist erfüllen lassen mit Leben und wir hoffen, dass dann ein lebendiger Glaube daraus wird. Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, da war das Wort Tradition ein Synonym zu toter Glaube. Okay? Menschgemachte Religion. Ich war in einer Gemeinde. Ich finde die gar nicht so schlimm, die Gemeinde, aber die hatte den Punkt wirklich nicht gut verstanden. Da gab es ein Gesetz. Egal, was du tust, tu es anders als die anderen. Die anderen machen langweiligen Lobpreis. Wir rennen im Kreis und schlagen Purzelbäume. Okay? Die anderen, die machen langweilige Bibelauslegungen. Wir empfangen direkt vom Herrn neue Offenbarungen. Und die Bibel ist eine Fußnote. Und dann bin ich für ein halbes Jahr mit der Jessie in die USA gegangen. Ja, die böse USA, die hören unsere Kanzlerin ab. Aber nicht alles ist schlimm, was in den USA passiert. Gott hat Jessie und mich 6 Monate lang rausgenommen. Und es war sehr cool, weil wir haben sehr, sehr viele verschiedene Christen kennengelernt. Wir waren in sehr, sehr vielen verschiedenen Gemeinden, die aus ganz verschiedenen Hintergründen kamen. Und ich stand in diesen Gottesdiensten und ich habe festgestellt, die sind gar nicht so doof. Die sind gar nicht so tot. Die sind gar nicht so langweilig. Und obwohl der Pastor die Bibel gelehrt hat, Vers für Vers ausgelegt hat, trotzdem war es irgendwie hilfreich. Und dass die Leute das, was der Pastor gepredigt hat, tatsächlich auch umgesetzt haben, daran festgehalten haben, das war irgendwie attraktiv. Also ich übertreibe es natürlich maßlos. Also versteht mich nicht falsch. Ich habe sehr viel gelernt in meiner alten Gemeinde, in der ich war. Aber Gott hat mich rausnehmen müssen, um mir zu zeigen, hey, die anderen sind nicht doof und Traditionen sind nicht unbedingt das Schlimmste, was jemals die Welt gesehen hat. Isaac Newton hat Folgendes gesagt: Wenn ich weiter sehen konnte, so deshalb, weil ich auf den Schultern von Riesen stand. Ist das nicht ein cooler Spruch? Wenn ich weiter sehen konnte, so deshalb, weil ich auf den Schultern von Riesen stand. Als Christen so im 21. Jahrhundert, so wie wir jetzt hier sitzen, ist es gar nicht so einfach zu erkennen, was für ein tolles Erbe wir in den letzten 2000 Jahren Kirchengeschichte haben. Wie viel profitieren wir davon? Wie viel kennen wir davon? Wie viel wissen wir darüber? Wir können auf den Schultern von Riesen stehen. Augustinus vor 1500 Jahren. Thomas von Kempten im Mittelalter. Luther in 1500ern, Calvin, gleiche Zeit, Wesley danach, Zinzendorf, John Owen, Jonathan Edwards. Es gibt Riesen, auf deren Schultern wir uns stellen können, um weiterzusehen. Und wir kennen meistens gar nicht sehr viel mehr als das letzte Video, den letzten Videoclip unseres Lieblingspredigers auf YouTube. Rick Warren, der auch auf YouTube und auf Facebook zu entdecken ist, aber ein total cooler Typ ist, der hat Folgendes gesagt: Wir Christen haben Lesegewohnheiten, als sei vor 1990 kein einziges christliches Buch veröffentlicht worden. Und das stimmt. Hey, ich möchte euch Buchtipps geben. Okay, ganz kurz und dann machen wir weiter. Die Nachfolge Christi von Thomas von Kempten. Der hat Sachen gesagt, die nicht aktueller sein könnten für unsere heutige Zeit. Und das hat er im Mittelalter gesagt. Vom unfreien Willen von Martin Luther. Wenn du mal sehen möchtest, wie ein Geistlicher einen anderen den Hintern versohlt verbal, das macht richtig Spaß, dieses Buch zu lesen. Es ist ein Schlagabtausch, dass dir die Ohren wackeln. Dann All meine Gedanken sind bei dir von Bruder Lorenz. Wann hat der gelebt? 1600 noch mal was. Andachten für jeden Morgen und Abend von Charles Spurgeon oder Nachfolge von Dietrich Bonhoeffer. Wenige Bücher haben mein Leben mehr verändert und umgekrempelt als dieses Buch. Ich schenke es keinem von euch, aber kauft es euch. Nachfolge von Dietrich Bonhoeffer. Wir können auf den Schultern von Riesen stehen und wir können davon profitieren. Aber Paulus sagt nicht nur, haltet euch fest an den Überlieferungen, haltet euch fest an den Traditionen. Das war auch normal in der damaligen Zeit im Judentum. Man hat Traditionen, mündliche Überlieferungen gehabt, man hat sich festgehalten dran und ja, hat so eine Werksgerechtigkeit gelebt. Er sagt noch mehr, er sagt, haltet an den Lehren fest, die wir an euch weitergegeben und in denen wir euch unterrichtet haben. Also nicht irgendwelche Traditionen, sondern die Traditionen, die wir euch gelehrt haben. Und was meint Paulus mit wir? Okay, ganz kleine historische Lerneinheit. Ich verspreche euch, es wird nicht langweilig. Ihr müsst euch das so vorstellen. Als Paulus gelebt hat, da gab es nur das Alte Testament. Also die Bibel der Christen damals war das Alte Testament. Und das Neue Testament war noch gar nicht zusammengestellt. Paulus hat das Neue Testament größtenteils geschrieben, ohne es zu wissen. Und zu der Zeit gab es die Autorität des Neuen Testaments, die wir heute haben, gab es noch nicht. So, das Problem war, das Alte Testament war immer noch top aktuell, aber ein bisschen ergänzungswürdig nach dem Tod und der Auferstehung Jesu. Ja, es hat sich einiges geändert. Und da gab es eine exklusive kleine Gruppe, und zwar die Apostel Christi, so wurden die genannt, oder die Gesandten Christi auf Deutsch. Das war eine Gruppe von ca. 14, vielleicht 15 Menschen. Also ein großer Teil waren Männer, es gibt die Vermutung, dass auch die ein oder andere Frau darunter war, die von Jesus mit einer besonderen Aufgabe und Autorität ausgestattet wurden, nämlich ihr Wort galt. Wenn ein Apostel, einer von den Apostel Christi, es gab noch andere Apostel, aber die Apostel Christi, die 14, 15, unter denen die 12 Jünger Jesu auch waren, wenn die was gesagt haben, dann galt das. Es war so, man kann heute sagen, Paulus' Wort damals war Gottes Wort. So wie im Alten Testament die Propheten was gesagt haben und es war Gottes Wort, so war es im Neuen Testament bei den Aposteln, bei den ersten Aposteln. Das Wort des Paulus war Gottes Wort und war bindend für die Christen damals und auch bindend für uns heute. Und so ein Apostel, der hatte so ein paar Aufnahmekriterien. Ein Aufnahmekriterium war, dass er Zeuge der Taufe, des Lebens, des Todes und der Auferstehung Jesus sein musste. Und Jesus musste ihn persönlich beauftragt haben, das Evangelium zu predigen und inspirierte Worte zu sprechen. Und diese Sorte von Aposteln gibt es heute nicht mehr, außer einer hat die letzten 2000 Jahre überlebt. Das wäre auffällig und das wäre bekannt. Also ein prophetischer Eindruck. Paulus spricht hier von Weissagung. Oder ein Blogpost oder eine Facebook-Statusmeldung kann keine so eine bindende Autorität haben wie die Worte der Apostel damals. Die Worte der Apostel damals waren Gottes Wort. Und diese Autorität der Apostel, als der Letzte gestorben ist, diese Autorität gegenüber als das, auf das, was wir jetzt die Bibel kennen. Die Bibel wurde zusammengestellt und es gibt nach der Bibel nichts mehr, was als bindendes, inspiriertes Wort Gottes gilt. Das ist ganz wichtig, um zu verstehen, was Paulus hier sagt. Also wenn Paulus sagt, haltet fest an den Lehren, die wir Apostel weitergegeben haben, dann bezieht er sich auf das, was wir heute als die Bibel kennen. Also Paulus sagt eigentlich, hey, unter euch gibt es Menschen, die behaupten, sie hätten Autorität und seien Lehrer an der Wahrheit und erzählen euch Stories, die euch spanisch vorkommen. Haltet an der wahren Lehre der Bibel, in Klammer, an der wahren Lehre von uns Aposteln damals, fest und lasst euch nicht verführen. So, du und ich, wir leben in einer Gesellschaft, die extrem auf den nächsten Trend aus ist. Extrem auf das nächste neue Ding. Und wir laufen Gefahr, dass wir das über die Zeit Geltende, das Wahre, das aus der Vergangenheit kommt, dass wir es aus den Augen verlieren. So wie die Thessalonicher damals. Ich möchte eine kleine Anekdote erzählen, die hat der Momo mal erzählt. Wo bist du, Momo? Da war jemand neu im Gottesdienst. Ich weiß nicht mal, wer es war. Ich hoffe, dass du dir jetzt nicht peinlich berührt bist. Auf jeden Fall, diese Person war neu im Gottesdienst. Der Momo ist ein aufmerksamer Mensch, der hat gesehen, diese Person ist neu und ist dann nach dem Gottesdienst zu der Person gegangen und hat gesagt, na und wie war's? Und die Person hat dann gesagt, ich krieg's wörtlich nicht hin, ja, aber die hat dann sowas gesagt wie, naja gut, also ich studiere jetzt auch Theologie und so in der Predigt, da war gar nichts Neues für mich dabei. Und als der Momo mir das erzählt hat, musste ich an ein ziemlich cooles Zitat von Spurgeon denken. Es gibt nichts Neues in der Theologie, außer dem, was falsch ist. Wenn du etwas Neues predigst, ist es nicht wahr. Und wenn du etwas Wahres predigst, ist es nicht neu. Die Wahrheit Gottes steht fest. Wenn du was Neues predigst, fang an, dir Sorgen zu machen. Okay, was sind einige dieser Lehren? Lass uns mal ganz praktisch machen. Was meint Paulus, wenn er sagt, hey, haltet an dem fest, was wir euch überliefert haben? Ganz kurz und knackig. Erstens, Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Das ist die Wahrheit, die unumstößlich ist. Gott steht am Anfang. Am Anfang war Gott und am Anfang war nichts anderes. Gott ist derjenige, der alles geschaffen hat. Er ist allmächtig, er ist heilig, er ist ewig, er ist unendlich, er ist souverän. Zweite Wahrheit von vielen Wahrheiten, die wir in der Bibel finden. Du hast es verbockt. Unsere Sünde steht zwischen Gott und uns und handelt uns Verdammnis ein. Du musst diese Lehre der Bibel kennen, um Vergebung empfangen zu können. Drittens, Gott liebt dich. Ist es nicht gut? Er hat vor Grundlegung der Erde einen Plan entworfen, wie er uns Menschen mit ihm versöhnen will. Er hat dich erwählt, gerettet und adoptiert. Jesus ist der Weg zum Vater. Der Vater hat seinen Sohn auf die Erde geschickt, damit er stellvertretend für uns am Kreuz stirbt, um den Zorn Gottes zu absorbieren, damit wir Zugang zu Gott haben können. Jesus Christus ist die Hoffnung für verlorene Sünder. Jesus Christus ist derjenige, der stellvertretend für dich und für mich gestorben ist. Ich möchte dich einladen, diese Wahrheit, die nicht wankt und nicht wackelt, anzunehmen für dein Leben und darauf zu vertrauen, dass es wahr ist. Gott nimmt dich in die Pflicht. Fünftens, er ruft dich zu einem heiligen Lebenswandel. Sechstens, Gott befähigt dich. Er ruft dich zwar zum heiligen Lebenswandel, aber er stattet dich auch mit all dem aus, was du brauchst. Inklusive Wollen, Motivation, Umsetzen. Das ist ziemlich cool. Gott befähigt dich, durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ein Leben zu leben, das ihn ehrt. Und Gott schenkt dir eine großartige Zukunft. Dein irdisches Leben ist nur ein Intro zu einer großartigen Ewigkeit im Himmel mit ihm. Okay, das sind bloß ein paar Lehren, so von Anfang bis Ende durchgegangen. Wenn man das weiß, ist schon mal ganz gut und wichtig. Aber es sind nur ein paar Lehren. Wichtig ist zu wissen, die gute Nachricht, die gute Neuigkeit, Good News, die gute Neuigkeit ist, dass es keine Neuigkeiten gibt. Die gute Neuigkeit ist, dass es keine Neuigkeit gibt. An diesen Dingen hier ist nichts mehr zu rütteln. Jesus Christus ist ein für alle Mal für dich gestorben. Und jeder, der auf ihn vertraut und seinen Namen bekennt, wird nicht verloren gehen in Ewigkeit. Das wackelt nicht. Amen. Stellt euch diese Lehren, an denen wir uns festhalten sollen, stellt sie euch vor wie einen Berg. Stellt ihr einen Berg vor und dieser Berg ist am Meer, okay? Und da ist so ein Boot im Meer und dieses Boot, das wird ganz schön hin und her geschmissen von den Wellen. Dieses Boot bist du. Du bist so in diesem Meer und es stürmt. Ich weiß nicht, ob ihr letzte Nacht mitbekommen habt, dass es ganz schön gewittert hat und dass es ganz schön geregnet hat. Stell dir einen richtig fiesen Sturm vor. Mach dich fest an diesem Berg. Mach dich fest an den unerschütterlichen und unwankbaren, das Wort gibt's nicht, an den unwankbaren Wahrheiten über dich, über die Welt, über Gottes Größe, über Gottes Gnade, über Jesu Tod am Kreuz, über deine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Stell dich auf diesen Berg, steige raus aus dem wackeligen Boot und stell dich auf die Wahrheit Gottes. Okay, gehen wir zur letzten Frage und über die letzte Frage könnte man eine ganze Predigtreihe machen. Deshalb nur ein paar Impulse für dich und für mich, für diese Woche, für die nächsten Wochen. Wie kann ich festhalten an den Lehren der Apostel? Erster Punkt. Impuls. Lies täglich Bibel. Du gehst nicht in die Hölle, wenn du jeden zweiten Tag liest. Ja, das sage ich nicht. Aber mein Tipp für dich ist, lies täglich. Ich sage auch nicht, lies regelmäßig, weil alle halbe Jahr einmal wäre ja auch regelmäßig. Sondern lies, wenn möglich, täglich und fahr dir die Wahrheiten rein, die Gott dir gibt in seinem Wort. Okay? Lies täglich in der Bibel. Zweitens, lies im Zusammenhang. Okay, vielleicht kennst du das aus Zeiten der Verzweiflung. Ich kenne es zumindest. Du setzt dich morgens hin, du hast nicht viel Zeit und dann machst du das hier. Oh Mist, steht auf dem Kopf. Na egal. Das ist auch mal gut und Gott kann auch so sprechen, aber es sollte nicht deine Methode des Bibellesens sein, die Adler-Kreis-Methode. Der Vers und der Vers und der Vers. Okay. Sondern versuch ein Big Picture zu bekommen. Wer von euch war schon mal in einem Kunstmuseum? Wow, fünf. Stellt euch vor, diese Leinwand wäre ein großes, großes Kunstwerk von Van Gogh. Van Gogh war ein Künstler. Und stellt euch vor, da laufen Leute ins Museum rein. Ihr werdet relativ selten das hier sehen. Ah. Okay, das ist, was wir oft im Bibellesen machen. Ja, wir schlagen das Ding auf und machen so. anstatt wie in einem Kunstmuseum zurückzutreten, zu sagen, ah, schönes Bild, schön, toll. Das ist jetzt nicht schön, okay, ja, aber ihr versteht, was ich meine. Lies die Bibel in ihrem Zusammenhang. Es ist okay, auch mal zwei Verse zu nehmen, darüber zu meditieren, ist voll gut. Aber lies sie in der Regel im Zusammenhang, damit du das große Bild erkennst. Drittens, lies die ganze Bibel. Oh wow, jetzt wird's langsam hart. Auch das dritte Buch Mose? Ja, auch das dritte Buch Mose. Ich habe letztens mich unterhalten mit jemandem und da kam die Aussage, die Bibel ist ja voll mit Widersprüchen. Die Bibel ist voller Widersprüche. Ich sage dir, wie das entsteht. Du machst mal so. Gott liebt mich. Oh, Gott ist heilig. Gottes Zorn lastet auf den Sündern. Oh, Mist. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Keiner kann zum Vater als durch mich. Und du liest einzelne Bestandteile. Du kommst eh nur bis 2,20 Meter hier, habe ich so das Gefühl. Und du sagst, hey, ein Widerspruch nach dem anderen. Und ich sage dir, warum? Weil du die Bibel nicht kennst. Je mehr du die Bibel in ihrer Gesamtheit kennst, erkennst du das große Bild und erkennst, dass es zusammengehört. Lasst uns nicht wanken wie ein Bötchen im Meer, sondern lasst uns die Bibel kennenlernen in ihrer Gänze. Okay, ich kenne den Gedanken, den 20 Leute hier in diesem Raum denken. Ich lese nicht gern. Kein Problem. Erstens, du kannst trotzdem lesen. Das ist schon mal wichtig. Zweitens, es gibt hervorragende Bibelhör-CDs. Ich empfehle euch die Lutherbibel in MP3, szenische Lesung. Absolut genial. Ich fahre jeden Tag 2 Stunden im Auto und ich fahre mir Gottes Wort rein. Jong, jong, jong. Und zwar einfach in genialer Qualität, wie gut ich es gar nicht lesen könnte. Ja? Ich sage nicht, dass man nur hören sollte, aber es ist ein guter Anfang. Okay? Fahr dir eine MP3-Bibel rein. Hoffnung für alle ist auch okay, aber ich empfehle die Luther. Dann ein Tipp für alle die sagen, hey, lesen, kein Problem. Ich möchte empfehlen, lies doch Bücher über die Bibel. Lies doch mal dieses Buch hier von Tozer. Das Wesen Gottes. Zieht euch dieses Buch rein. Es ist total genial. Wer sagt, hey, was glauben Christen eigentlich, außer, dass man einen Zehnten zahlen soll? Dann kauft euch doch dieses Buch. Doctrine. Von Mark Driscoll. Ich glaube, es gibt es auch auf Deutsch. Für alle, die sagen, das ist mir nicht genug, lies Effektives Bibelstudium. How to read the Bible for all it's worth von Gordon Fee. Ja, Momo. Hier ist die Fanecke von Momo. Oder lest, na, das würde ich nicht empfehlen, dass ihr es von vorne nach hinten lest. Aber wenn ihr wirklich sagt, hey, ich habe so viele Fragen, ich möchte gerne Antworten finden, das ist ein gutes Nachschlagewerk, Systematic Theology, das heißt auf Deutsch christliche Dogmatik von Wayne Grudem. Tut das, wenn ihr die Bibel mal einmal von vorne nach hinten gelesen habt, okay? Lest die Bibel, lest sie im Zusammenhang, lest sie ganz, hört euch Bibel-MP3s an, lest Bücher über die Bibel und letztens, lest die Bibel nach oben, nach innen und nach außen. Was heißt das? Ich möchte dich herausfordern, die Bibel zu lesen und zwar betend. Anbetend die Bibel zu lesen, zu sagen, hey, ich lese diesen Bibeltext und dann bete ich Gott darüber an. Ich sage, hey, steht hier wirklich das, was da steht? Das ist ja unglaublich. Danke Gott. Danke Gott für dein Wort. Danke, dass du mir Identität schenkst. Danke, dass du mir Hoffnung schenkst. Vielen Dank dafür. Vergib mir, wo ich das noch nicht richtig verstanden habe und ich bitte dich Gott, dass du das wirklich in mein Herz reinpflanzt. Lies die Bibel betend, lies die Bibel nach oben. Bete die Bibel. Nimm mal einen Psalm und bete diesen Psalm zu Gott. Nach innen, lass die Bibel dich verändern. Verändere nicht die Botschaft der Bibel, sondern lass die Botschaft der Bibel dich verändern. Boah, klingt das toll, ne? Könnte man auf Facebook schreiben, mache ich wahrscheinlich. Ist auch nicht von mir. Verändere nicht die Botschaft der Bibel, sondern lass die Botschaft der Bibel dich verändern. Lies nach innen, nicht einfach nur für deinen Kopf. Und lies die Bibel nach außen, rede mit anderen darüber. Geh in eine Hausgruppe und rede mit anderen darüber, was in der Bibel Geniales steht. Geh in eine Minigruppe und tauscht euch aus über das, was ihr gelesen habt. Ach und übrigens, geht zu allen Nationen und Völkern und macht sie zu Jüngern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wie macht man das? Indem man die Botschaft predigt. Wie predigt man die Botschaft? Indem man die Botschaft kennt. Wie kennt man die Botschaft? Indem man die Botschaft liest. So, hier mache ich Schluss und möchte mit euch gemeinsam beten. Herr, wir danken dir für die Identität, die wir in dir haben, dass du uns liebst, dass du uns adoptierst als deine Kinder, dass wir als deine Kinder vor dir stehen dürfen, vollkommene Vergebung der Sünden empfangen, vollkommene Gerechtigkeit durch Jesus Christus und sein Blut empfangen dürfen. Danke für die Identität, die du uns geschenkt hast als adoptierte Kinder des Königs. Herr, ich bete, dass du diese Wahrheit unserer Identität in dir, dass du es fest verankerst in unserem Denken, in unserem Herzen, in unserem Alltag, Herr. Herr, und ich bitte dich, dass du uns befähigst, uns nicht von den Wellen der Lehren hin und her werfen zu lassen, sondern festzuhalten an dem, was in deinem Wort unveränderlich steht und unwandelbar steht, Herr. Du stehst unwandelbar. Du bist der Fels, du bist der Berg, Herr. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, auf dem Fels sicher zu stehen. Herr, wir bitten dich, dass du uns wieder zu einem Volk des Buches machst, so wie die ersten Christen bekannt wurden als das Volk des Buches. Mach uns zu einem Volk, das das inspirierte Wort Gottes kennenlernt, anwendet, umsetzt und in der Autorität dieser Botschaft zu leben, Herr. Hilf uns täglich in deinem Wort zu lesen. Hilf uns im Zusammenhang dein Wort zu verstehen. Hilf uns die ganze Bibel zu lesen. Wenn wir zu träge sind, zumindest die Bibel zu hören. Hilf uns zu lernen, zu lernen, zu lernen. Nicht um dicke Köpfe zu bekommen, sondern ein großes Herz zu bekommen. Erfülle uns mit deinem Geist. Herr, du sagst, deine Wahrheit macht uns frei. Herr, was ist die Wahrheit? Dein Wort ist die Wahrheit. Und hilf uns, die Bibel nach oben zum Lobpreis, nach innen zur Veränderung und nach außen zur Gemeinschaft und zur Evangelisation zu lesen. Hilf uns, festzustehen und nicht zu wanken. Amen. Amen.